Wir wollen uns heute Morgen mit einem Mann beschäftigen, den wir alle, die wir hier sitzen, wahrscheinlich von klein auf kennen. Und der für viele von uns ein Vorbild war. Ein Vorbild, was die Kraft angeht. Und gerade die Jungs, die Jugendlichen, die Teenies, die Kinder schauen zu diesem Mann mit großen Augen empor. Und in dem einen oder anderen ist wahrscheinlich der Wunsch vorhanden, hätte ich doch so eine Kraft wie Simson. Würden wir die Kinder fragen oder uns, wer war der stärkste Mann der Welt, der hier gelebt hat, so würde diese Antwort mit Sicherheit kommen: Simson. Und um diesen Mann und was wir aus dem Leben des Simson lernen können für uns heute, soll es uns heute Morgen gehen. Simson wurden ganze 4 Kapitel im Richterbuch gewidmet. Und wir wollen uns heute einige Abschnitte aus den ersten 2 Kapiteln anschauen, aus Richter Kapitel 13 und 14. Wir lesen zuerst einen Abschnitt aus Richter 13, 1 bis 6. Richter 13, das 13. Kapitel, Verse 1 bis 6. Dort lesen wir: Aber die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister, 40 Jahre lang. Es war aber ein Mann von Zorea, vom Geschlecht der Daniter, namens Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen, denn der Knabe soll ein Nazirea Gottes sein von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach: Ein Mann Gottes ist zu mir gekommen, und seine Gestalt war wie die Gestalt eines Engels Gottes, sehr schrecklich, sodass ich ihn nicht fragte, woher er komme. Und er hat mir seinen Namen nicht genannt. Im 13. Kapitel des Buches Richters beginnt die Geschichte von Simson. Und dieses Kapitel und diese Geschichte von Simson beginnt damit, wie auch schon so oft im Richterbuch Kapitel oder Geschichten beginnen. Und es fängt damit an, was das Leben der Israeliten zu der damaligen Zeit ausgemacht hat und was auch unser Leben mit Sicherheit heute vielerorts ausmacht. Wenn wir das Buch der Richter lesen, so ist die Anwendung für unser Leben, also für uns heute, auch für unsere Zeit, eigentlich ganz einfach. Denn das Buch der Richter beschreibt nicht den Zustand irgendeines Volkes. Ja, es werden auch Heidenvölker erwähnt und auch ihr Zustand wird beschrieben. Aber im Buch der Richter geht es um den Zustand des Volkes Israels. Es geht um den Zustand des auserwählten Volkes Gottes. Es geht um sein auserwähltes Volk. Und das Buch der Richter beschreibt den geistlichen Zustand, in dem sich dieses Volk zu der damaligen Zeit befand. Und so ist die Anwendung auch auf uns heute übertragbar und macht dieses Buch auch so lehrreich und so praktisch für uns als Christen. Wir haben gelesen von den Philistern. Die Philister damals waren auch ein sehr religiöses Volk. Ihr Gott hieß Dagon. Es war wohl ein Fischgott. Und die Philister lebten zusammen mit dem Volk Israel im gelobten Land. Für uns lässt sich ganz am Anfang daraus ableiten, dass auch wir als Christen heute unter sehr vielen religiösen Menschen leben. Dass auch wir als Christen heute unter ganz vielen Scheinchristen leben. Viele Menschen um uns herum sind religiös, aber sie sind keine Christen. Sie sind nicht wiedergeboren. Und wir dürfen uns nicht, auch in unserer Zeit, davon beirren lassen, dass wenn jemand die Bibel liest oder gläubig im Sinne von religiös ist oder nur an die bloße Existenz Gottes glaubt, das auch ein Mensch ist, der eine wirkliche Wiedergeburt erfahren hat. Das ist kein Maßstab für einen Christen. 40 Jahre war das Volk unter der Herrschaft der Philister. Das ist die längste Periode einer Knechtschaft, von dem wir hier lesen. Der Zustand des Volkes Israels war auf dem tiefsten Punkt angekommen. Wenn wir in die Kapitel davor schauen, so werden wir feststellen, dass immer, wenn sich das Volk von Gott abgewendet hat und den fremden Göttern nachgelaufen ist und der Herr sie dann als Gericht in die Hand ihrer Feinde gegeben hat und die Bedrängnis wurde sehr groß, dass immer dann das Volk zum Herrn in ihrer Not geschrien hat. Doch diesmal ist es anders. Wir lesen davon nichts, dass das Volk zum Herrn schrie. Das letzte Mal, als wir dieses im Richterbuch lesen, steht in Kapitel 10, 10 bis 16. Ich lese davon die Verse 12 oder ab Vers 12. Richter 10, ab Vers 12. Oder ich lese ab Vers 10, da kann man es besser verstehen. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn und sprachen: Wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Aber der Herr sprach zu den Kindern Israels: Habe ich euch nicht von den Ägyptern, von den Amoritern, von den Ammonitern und von den Philistern errettet? Und als die Zidonier, die Amalekiter und die Maoniter euch unterdrückten, habe ich euch nicht aus ihren Händen errettet, als ihr zu mir geschrien habt? Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr retten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Die sollen euch retten zur Zeit eurer Not. Aber die Kinder Israel sprachen zum Herrn: Wir haben gesündigt. Mache du mit uns, was dir gefällt. Nur errette uns noch dieses eine Mal. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Da wurde er unwillig über das Elend Israels. Das ist das letzte Mal in diesem Buch, dass wir lesen, dass die Kinder Israels zum Herrn schrien in ihrer Not. Herr, hilf mir! Nur noch einmal! Wenn du mir nur noch einmal, dieses einzige Mal hilfst, so will ich mich ändern. Ich werde dieses oder jenes nie wieder tun. Nur hilf mir noch einmal, Herr Jesus. Kennen wir das aus unserem Leben? Solche oder ähnliche Aussprüche und Hilferufe, wenn wir in Notsituationen waren, in Notlagen? Dann haben wir zum Herrn gerufen. Wir haben vielleicht geschrien zu ihm und ihm Versprechen gemacht. Und dann, wenn wir der Situation entkommen sind, wenn sich alles wieder um uns herum beruhigt hat, kommt uns das alles plötzlich nicht mehr so schlimm vor. Und wir fangen an zu denken, waren es wirklich meine Gebete? War es wirklich der Herr Jesus, der mich aus dieser Lage gerettet hat? Vielleicht wäre auch alles genauso gekommen, wenn ich nicht gebetet hätte. Und wir fangen an zu zweifeln. Wahrscheinlich hätte es auch eine Lösung des Problems gegeben, ohne dass ich zum Herrn gerufen habe. Und was machen wir Menschen dann, wenn es uns besser geht? Vergessen wir unseren vorherigen Zustand der Hilflosigkeit und das Rufen zu unserem Gott und leben unser sündiges Leben nach einer Weile einfach weiter. Wir haben die Sünde, so wie die Israeliten, ihre Götzen vielleicht weggetan. Doch in unseren Herzen lebte es weiter. Unser Herz hängt noch an der Sünde. Die Kinder Israels schrien also nicht zum Herrn. Nein, sie nehmen es Simson sogar übel, dass er eingreift. Denn in Richter 15, Vers 11 lesen wir, da zogen 3000 Mann von Juda hinab zur Felsenkluft von Etam und sprachen zu Simson: Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du denn das uns angetan? Er sprach zu ihnen: Wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen getan. Und dann, in dieser Zeit, nach 40 Jahren Knechtschaft, wo das Volk Israel völlig vom Herrn abgewichen ist, dann greift Gott ein. Und er greift diesmal ein, ohne dass vorher das Flehen des Volkes da war. Gott erwählt sich einen einzigen Mann. Es waren sonst keine Mitstreiter dabei. Bei Gideon waren es schon wenige, nämlich 300. Doch hier ist ein Mann ganz alleine, ohne Unterstützung aus dem Volk. Wir sehen aber auch in dieser Geschichte, dass es auch hier doch noch Menschen gab, die gottesfürchtig waren. Und die Eltern von Simson waren solche gottesfürchtigen Menschen. Gott in der Person der Engel des Herrn erscheint hier einer Frau. Das ist das einzigste Mal im Alten Testament, dass wir davon lesen, dass der Engel des Herrn einer Frau erschienen ist. Überhaupt lesen wir nur zweimal in der Bibel davon. Und das zweite Mal war bei Maria. Aber in beiden Fällen erscheint der Engel danach aber auch den Männern. Das war bei Maria so, dem Josef und hier dem Manoach. Da werden wir gleich noch hinkommen. Die Frau hat die Hauptaufgabe hier bei Simson, denn sie bekommt die gleichen Kriterien mit auf den Weg vom Engel, die sie einzuhalten hat, wie auch ihr Sohn später sie einhalten soll. Ihr Sohn soll ein Nazirea sein, von Geburt an. Normalerweise war ein Nazirea jemand, das war eine freiwillige Sache. Und es war eine Sache, die für eine begrenzte Zeit galt, wo man dem Herrn ein bestimmtes Gelübde abgelegt hat. Doch hier war es anders. Simson sollte ein Nazirea von Geburt an sein und er sollte es ein Leben lang bleiben. Genau wie Samuel. Samuel war auch ein Nazirea. Und auch er kam durch das Gebet oder war eine Verheißung auf das Gebet seiner Mutter. Und auch er war ein Nazirea von Mutterleib an und blieb es ein Leben lang. Wer sich mehr damit auseinandersetzen möchte, möchte bitte 4. Mose, Kapitel 6 lesen. Studiert das zu Hause. Dort werden die Eigenschaften eines Nazireas mitgeteilt. Heute nur so viel. Ein Nazirea hatte sich vom Wein oder von starken Getränken zu enthalten. Er durfte noch nicht mal eine Weintraube essen, auch nicht die Kerne von einer Weintraube. Er musste jeglichen Kontakt mit Toten vermeiden. Und er hatte langes Haar. Er durfte nicht zum Friseur gehen. So würden wir das heute sagen. Sein Haar musste wachsen. Ein Nazirea war jemand, der ganz alleine vor Gott steht und sich absondert. Er sondert sich ab von dem Geist dieser Welt. Doch bei Simson können wir von Anfang an sagen, dass er vieles nicht eingehalten hat. In Vers 5 haben wir eine interessante Aussage. Dort steht, und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Es war nicht vorgesehen, dass Simson selbst eine vollständige Rettung für das Volk bringen würde. Selbst unter König Saul waren die Israeliten den Philistern immer noch unterwürfig. Bei Saul, dem ersten König von Israel, lesen wir zum Beispiel in 1. Samuel 13, 19 und 20. Aber im ganzen Land Israel war kein Schnee zu finden. Denn die Philister hatten gesagt, damit sich die Hebräer nicht Schwerter und Speere machen, so musste ganz Israel zu den Philistern hinabgehen, wenn jemand seine Pflugschar, seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen hatte. Also, die Philister hatten die Kontrolle über die Israeliten. Sie hatten die Waffengewalt. Die vollständige Errettung hat erst der König David gebracht. In 2. Samuel 8, Vers 1 lesen wir, Und danach geschah es, dass David die Philister schlug und sie demütigte. Und David nahm die Zügel der Regierung aus der Hand der Philister. Nachdem der Engel des Herrn der Frau erschienen ist und sie das ihrem Mann weiter sagt, betet Manoach zum Herrn, dass der Engel des Herrn doch bitte ein zweites Mal erscheinen sollte. Vers 8 steht das. Gott erhört das Gebet und der Engel des Herrn erscheint der Frau ein zweites Mal, als sie auf dem Felde ist. Sie läuft nach Hause und ruft ihren Mann. Und er kommt. Und dann auf die Frage Manoachs wiederholt der Engel nochmal das, was er vorher der Frau schon gesagt hat. Manoach will den Mann aus Dankbarkeit zu einem Mahle einladen. Er will ihm ein Ziegenböcklein schlachten. Doch der Engel des Herrn sagt sich ab von der Speise. Der Engel des Herrn nimmt diese Einladung zum Essen nicht an. Doch er sagt ihm etwas anderes. Und lasst uns diesen Abschnitt, den zweiten, zusammenlesen. Richter Kapitel 13, die Verse 16 bis 24. Richter 13, die Verse 16 bis 24. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoach, wenn du mich auch hier behieltest, so würde ich doch nicht von deiner Speise essen. Willst du aber ein Brandopfer darbringen, so sollst du es dem Herrn opfern. Manoach wusste nämlich nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn, was ist dein Name? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Da nahm Manoach das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Und er tat ein Wunder. Manoach aber und seine Frau sahen zu, denn als die Flamme vom Altar zum Himmel stieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Als Manoach und seine Frau dies sahen, fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Der Engel des Herrn erschien aber Manoach und seiner Frau nicht mehr. Da erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zu seiner Frau, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Aber seine Frau antwortete ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und das Speisopfer nicht von unseren Händen angenommen. Er hätte uns auch weder dies alles gezeigt, noch uns jetzt so etwas hören lassen. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dans zwischen Zorea und Estaol. Wie ist dein Name? Manoach wusste also nicht, mit wem er es hier zu tun hat. Denn er fragt, wie ist dein Name, damit wir dich ehren können, sollte deine Weissagung wirklich eintreffen? Fast so, als wenn Manoach dem Engel des Herrn nach der Geburt von Simson noch eine Botschaft hätte zukommen lassen. Eine Botschaft der Dankbarkeit. Manoach fragt nach dem Namen. Warum tut er das? Denn wenn er den Namen kennt, dann weiß er auch, mit wem er es zu tun hat. Dann weiß er auch, um was für eine Person handelt es sich, die vor mir steht. Ein Name sagt etwas über unser Wesen aus. Wenn jemand unseren Namen beispielsweise durch den Schmutz zieht, wenn jemand einen Namen durch den Dreck zieht, dann zieht er unser Wesen, dann zieht er uns, dich oder mich als Person, durch den Dreck. Mit einem Namen identifiziert man eine Person. Und deswegen möchte er hier wissen, wer bist du? Was für ein Wesen bist du? Tue mir kund, sagt er zu ihm. Tue mir kund, wer du bist. Wenn wir im Alten Testament von der Erscheinung des Engel des Herrn lesen, so ist es auf den ersten Blick immer eine mysteriöse Erscheinung. Diese Gestalt, der Engel des Herrn, kann man nur verstehen, wenn wir das durch die Brille oder im Lichte des Neuen Testamentes betrachten. Denn im Alten Testament ist der Engel des Herrn ein Botschafter Jehovas. Der Engel des Herrn im Alten Testament vertritt Jehova. Ja, er spricht sogar im Namen Jehovas. In manchen Schriftstellen des Alten Testaments sieht man, wie er den Herrn vertritt. Ja, sogar noch mehr, wie er selber der Herr ist. 2. Mose 3, als Mose vor dem brennenden Dornbusch steht, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Auch ihm erscheint der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn im Alten Testament ist der Herr Jesus selbst. Jesus ist das Wort, das bei Gott war und das selber Gott ist. Im Alten Testament ist diese Erscheinung noch mysteriös, weil der Herr Jesus hier noch nicht geoffenbart ist. Die Antwort ist vom Engel des Herrn, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist doch wunderbar. Und hier gibt der Engel des Herrn preis, wer er eigentlich ist. Denn kein normaler Engel könnte von sich sagen, mein Name ist wunderbar. Von diesem Namen, der wunderbar ist, lesen wir in Jesaja 9, Vers 5. Jesaja 9, Vers 5, dort lesen wir, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Einer von diesen verschiedenen Namen ist Wunderbarer. Hier steht es in Jesaja 9, Vers 5. Und hier in Jesaja 9, Vers 5 lesen wir nicht von Gott, dem Vater, von Jehova, sondern von dem Kind, das geboren wird. Von dem Sohn Gottes ist hier die Rede. Hier haben wir es mit dieser Person zu tun, die das Wesen Gottes ausdrückt und gleichzeitig selber Gott ist. Der Name dieses Mannes ist also wunderbar. Manoach nimmt das Ziegenböcklein und opfert es dem Herrn. Wo opferte er es? Auf einem Felsen. Wir lesen, dass unser Fels Jesus Christus ist. Und dann macht der Engel des Herrn ein Wunder. Der Mann, dessen Name wunderbar ist, macht hier ein Wunder und Manoach und seine Frau sehen zu. Denn in der Flamme dieses Brandopfers fährt der Engel des Herrn gegen den Himmel. Das ist das Wunder. Und wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, von Simson vielleicht 1000 oder 1500 Jahre weiter, dann sehen wir, es kommt derselbe Engel des Herrn zurück im Fleisch. Als kleines Kind, geboren von einer Jungfrau, Maria. Und so wie Manoach hier opfert, so hat der Herr Jesus sich dann später für uns als Opfer dargebracht. Und dann, nachdem er sich als Opfer dargebracht hat, ist er wieder in den Himmel gefahren. Und jetzt sitzt der Jesus als Menschensohn zur Rechten Gottes des Vaters. Er ist vom Vater völlig verherrlicht worden. Wir haben hier die Person, wir haben hier das Werk und die Verherrlichung Jesu Christi. Und so wie damals der Engel des Herrn das Opfer angenommen hat, so dürfen auch wir heute als Sünder zum Herrn Jesus kommen und sein Opfer für uns annehmen. Beide, Manoach und seine Frau, fallen auf ihr Angesicht. Der Mann erkennt, dass es der Engel des Herrn ist. Und er hat Angst, dass er jetzt sterben muss, denn er sagt, wir haben Gott gesehen. Und so steht es ja auch geschrieben. In 2. Mose 33, Vers 20 sagt das Gott persönlich zu Mose. Niemand kann mein Angesicht sehen, dass er am Leben bleibt. Er muss sterben. Und in Johannes 1, Vers 18 lesen wir aber, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Gott offenbart sich den Menschen immer in der Person Jesu Christi. Und so ist es auch hier. Und die Frau ist es dann, die ihrem Mann erklären muss, warum sollen wir sterben? Wenn wir sterben wollten, so hätte Gott dieses Opfer nicht angenommen. Dann wird Simson geboren. Und wir lesen, dass der Geist anfing, diesen Mann zu treiben. Zuerst in seiner nahen Umgebung, nämlich im Lager Dans zwischen Zoria und Esther-Ohel. Das waren zwei Dörfer, die nicht weit auseinander lagen, ganz nah beieinander. Wir für uns können daraus lernen, jeder Dienst für den Herrn fängt in der eigenen Umgebung an. Das Bekennen des Herrn Jesus Christus fängt in meiner und in deiner näheren Umgebung an. Vielleicht fragt sich der eine oder andere hier heute Morgen, ich würde so gerne für den Herrn etwas tun. Ich würde so gerne in den Dienst für den Herrn treten. Doch ich weiß nicht wohin. Der Herr zeigt es mir nicht. Ich bete schon so lange dafür. Dass der Herr mir doch zeigen soll, wo geht mein Weg hin? Ich bin so unentschlossen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin doch bereit, dem Herrn zu dienen. Dann stelle ich uns, mir persönlich und euch die Frage, hast du den Herrn Jesus in deiner näheren Umgebung bekannt? Hast du in dem Stand, auf dem Platz, an dem Platz, wo du jetzt gerade bist, dem Herrn Jesus gedient? Wenn nicht zuerst deine Kollegen, deine Mitstudenten, deine Mitschüler wissen, dass du ein Christ bist, wie soll der Herr dich woanders gebrauchen? Wenn du in deinem eigenen Hause, in deiner eigenen Familie nicht zuerst ein Zeugnis für deinen Erlöser bist, wie soll der Herr Jesus dich woanders gebrauchen? Jeder Dienst für den Herrn fängt in der eigenen und näheren Umgebung an. Das ist ein ganz einfacher Grundsatz, den wir hier von Simson lernen dürfen. Gott gebraucht Simson erst in einem ganz kleinen Umkreis. Und umso älter, umso größer dieser Junge wird und zu einem Mann heranwächst, umso breiter wird sein Wirkungsradius. Wir gehen ins 14. Kapitel und wir lesen einen Abschnitt, Kapitel 14, die Verse, Richter Kapitel 14, 1 bis 6 wieder. Und Simson ging nach Timnat hinab und er sah in Timnat eine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe in Timnat eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister, nehmt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die ungeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Die Philister herrschten nämlich zu jener Zeit über Israel. So ging Simson mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnat. Und als sie an die Weinberge bei Timnat kamen, siehe, da begegnete ihm ein junger, brüllender Löwe. Da kam der Geist des Herrn über ihn, sodass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse. Und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er verriet aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Simson geht hinab nach Timnat. Er begibt sich unter die Philister. Dort sieht er eine Frau von den Philistern. Simsons, oder einer seiner größten Schwäche in Simsons Leben, waren wohl seine Augen. Er sagt, ich habe sie gesehen. Er hat sich sehr von seinen Augen beeinflussen lassen. Er sagt, sie ist recht in meinen Augen. Ganz am Ende seines Lebens, als ihm die Augen genommen werden, vollbringt Simson seine größte Glaubenstat. Und dann, wenn wir das so lesen, kommt vielleicht ein Punkt, der auf den ersten Blick etwas schwierig und seltsam für uns erscheint. Ja, der vielleicht dem einen oder anderen vorkommt, dass es ein Widerspruch ist zum Worte Gottes. Denn Simson geht eine Vermischung ein. Er heiratet eine Unbeschnittene. In 5. Mose 7, 3 lesen wir, und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Ein klares Gebot des Herrn. Heiratet keine Unbeschnittenen. Nehmt sie euch nicht zu Frauen und nehmt sie euch nicht zu Männern. Seine Eltern versuchen ihn auch darauf hinzuweisen und sagen zu ihm, gibt es denn keine Frauen unter den Israeliten? Musst du zu den Ungläubigen gehen, zu den Unbeschnittenen? Und es ist von der Schrift her ganz klar, dass es Gott nicht wohlgefiel, dass Simson diese völlig falsche und verkehrte Bindung mit einer Heidin aus einem unbeschnittenen Volk einging. Und doch lesen wir in Vers 4, dass es von dem Herrn kam. Es ist schwierig für uns zu verstehen, dass ein Mensch etwas tun kann, was absolut gegen den Willen Gottes ist und doch Gott im Spiel ist. Wie können wir verstehen, was hier geschah? Das, was bei Simson richtig war, war, dass er in seinem Herzen einen tiefen Groll, ja, einen tiefen Hass, eine tiefe Abscheu gegen die Philister hatte. Das, was in seinem Herzen richtig war, er wollte jede Gelegenheit ausnutzen, um sie zu bekämpfen. Und er glaubte dadurch, dass er sich eine Frau von ihnen nahm, eine Möglichkeit zu sehen, durch diese Verbindung, durch diese Vermischung einen Weg zu finden, um unter den Philistern zuschlagen zu können, sie zu bekämpfen. Der Wunsch von Simson, gegen die Philister zu kämpfen, war richtig. Und der Geist Gottes trieb ihn dazu, die Philister zu bekämpfen. Der Geist Gottes legte ihm diesen Wunsch aufs Herz. Doch das heißt noch lange nicht, dass jedes Mittel auch erlaubt ist. Die Motivation eines Menschen sagt noch lange nichts darüber aus, dass das Mittel, das wir, das ich anwende, auch das Richtige ist. Der Grundsatz für uns heute ist der gleiche wie damals. Wir haben auch heute die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen. Doch das bedeutet nicht, dass jedes Mittel oder dass wir jedes Mittel dafür anwenden dürfen. Die Christenheit heute versucht zunehmend mit den Methoden dieser Welt, die wir als Christen uns dort oft abgeschaut haben, das Evangelium zu verbreiten. Es liegt oft ein guter Wunsch vor, ein Wunsch, dem Herrn zu dienen. Die Motivation ist richtig, doch das Werkzeug, die Handhabe ist falsch und es werden oft Mittel benutzt, die Gott nie erlauben würde und wo der Geist Gottes nicht mitwirkt. Die Eltern von Simson wussten nicht, was der wirkliche Anlass von Simson für diese Vermischung war. Es war der Wunsch, den Gott ihm aufs Herz legte, gegen die Philister zu kämpfen. Doch die Methode war nicht Gottes Weg. Es war sein eigener. Und diese Methode und seine Frauen haben Simson zum Fall gebracht. Simson geht hinab nach Timna. Dort begegnet ihn der Löwe. Der Geist Gottes kommt über ihn und er zerreißt den Löwen mit seinen bloßen Händen. Und dieses Ereignis war eine gewaltige Belehrung für Simson und für uns heute. Es ist kein Zufall, dass dieser Löwe ihm gerade jetzt über den Weg läuft, als er auf dem Weg ins Philisterland ist, um sich diese Heidin zu nehmen, als Frau zu nehmen. Gerade jetzt kommt der Löwe und Gott zeigt ihm hier, mit welchen Mitteln Simson und auch wir heute den Feind bekämpfen können. Nämlich ohne irgendwelche Tricks, ohne zum Beispiel eine Frau aus den Philistern zu nehmen, ohne Mittel, die nicht vom Geiste Gottes kommen und erlaubt sind. So wie er sich hier ganz offen dem Feind entgegenstellt, Angesicht zu Angesicht, nur ausgerüstet mit dem Geist des Herrn. So wie er dem Löwen entgegengetreten ist, so hätte Simson sich den Philistern entgegenstellen sollen. Er brauchte keine menschlichen Hilfsmittel, nur den Heiligen Geist, der wirksam war in ihm. Gott zeigt uns hier, so sollst du den Feind bekämpfen. Wenn du das befolgst, dann werde ich dir helfen. Und durch meine Kraft, durch die Kraft des Geistes wirst du siegen. Auch wir brauchen keine Tricks. Was wir brauchen, ist ein Leben in der Heiligung und die Waffenrüstung Gottes. Menschliche Ideen und Anwendungen werden uns nicht weiterbringen. Auch keine Philosophie und kein psychologisches Gedankengut. In 1. Petrus 5, 8 lesen wir, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Auch wir haben es heute mit einem gewaltigen Feind zu tun. Auch um uns herum gibt es viele Philister, gibt es viele Bedränger in der Christenheit. Ein Nazireer sollte sich reinhalten vor dem Herrn. Auch wir sollen uns reinhalten. Wir sollen nüchtern sein und wachen. Menschen, die nicht nüchtern sind, werden müde und träge. Und dieser Widersacher möchte auch uns angreifen. Doch Paulus sagt, dem widersteht. Wie sollen und können wir widerstehen? Standhaft im Glauben. Im Glauben an den Sieger Jesus Christus, der für uns kämpft und der sich in unserer Schwachheit, die wir als Menschen haben und sind, als groß und siegreich zeigen will und wird, wenn wir ihn kämpfen lassen. Durch den Heiligen Geist wird dieser Glaube aufrechterhalten. Mit dieser Kraft sollen wir ihm entgegentreten. Wir brauchen keine falschen Mittel. Wir brauchen nur Gottes Wort. Nur den Heiligen Geist, nur Standhaftigkeit des Glaubens brauchen wir. Jeder Mensch, alle, die wir heute hier sitzen, ohne Ausnahme, jeder Diener, hat seine Schwachheit. Simson hatte eine gewaltige Kraft. Doch bei diesen drei Frauen war er der schwächste Mann, den man sich vorstellen kann. Simson besitzt gewaltige Gnadengaben. Aber der Besitz von Gnadengaben ist noch keine Garantie für einen heiligen Wandel. Wir kennen das aus dem täglichen Leben eines Christen. Der eine, so meinen wir, ist vielleicht begabter als der andere. Und wir ziehen und denken, der in unseren Augen begabter zu sein scheint, der ist auch geistlicher. Doch das ist nicht gesagt. Im Neuen Testament sehen wir zum Beispiel die Korinther, wie begabt sie sind, mit welchen verschiedenen Gnadengaben die Korinther doch ausgestattet waren. Doch es war eine Gemeinde mit wirklich vielen Mängeln. Eine Geistesgabe, eine Gnadengabe zu haben, bedeutet nicht, auch automatisch in der Heiligung zu leben. Es ist keine Garantie für uns, für einen heiligen Wandel. Es ist auch kein Maßstab. Viele Christen, die nicht so begabt erscheinen wie andere, leben viel disziplinierter als die anderen. Eine Gnadengabe zu haben, ist kein Schutz vor dem Fallen. Das sehen wir an Simson. Ich komme zum Schluss. Wie soll man die Philister bekämpfen, wenn man in sie verliebt ist? Wie will man die Welt bekämpfen, wenn man in sie verliebt ist? Simson fällt in die gleichen Sünden, von denen er eigentlich Israel befreien sollte. Nehmen wir uns ein Beispiel daran und haben wir Acht, wo ein jeder von uns hier seine Schwachheiten hat. Rufen wir den Herrn an um Hilfe und verzichten wir auf eigene Anstrengungen. Dann wird er uns helfen. Das steht in seinem Wort, das hat er uns versprochen. Wir als Christen, die wir bekehrt sind, haben diese Kraft in uns, mit deren Hilfe wir unsere Schwachheiten abwehren können. Und das Schöne ist, selbst so unvollkommene Menschen, wie wir es sind, möchte Gott gebrauchen. Und wenn wir dann den Hebräerbrief aufschlagen, Kapitel 11, und von den Glaubenshelden lesen, so wird Simson dort genannt. So unvollkommen er auch war und so unvollkommen auch wir heute Morgen sind, ließ Simson sich doch von Gott gebrauchen. Und so, liebe Geschwister, möchte auch uns Gott gebrauchen. Gott verwendet unvollkommene Leute. Das ist ermutigend. Und in Hebräer 11 steht, wir sollen diesen Glauben, den diese Glaubensmänner hatten, nachahmen. Möge der Herr uns segnen und darüber nachdenken. Amen.